Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Liebe Hörer, Podcast Hä? Folge 3. Vis-à-vis von mir hockt Sandra Stucki. Sie ist ein Tausendsassa, wenn es um Geschmack und Lebensmittel geht. Schweizer Meister x-fache als Barista, wenn es um Kaffee geht. Und Weltrangliste 13, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also eine Frau mit Format. Wir hocken im Dau Hölzli Restaurant von aussen und ich habe gerade eine Teezeremonie geniessen. Ihr könnt also auf YouTube das Bild schauen, im Film wird es drin sein. Aber du kannst selber etwas sagen zu deiner Person.
Ja, ich bin gelehrte Gastronomie-Fachassistentin. Das ist Service und Hauswirtschaft zusammen gewesen. Das hat es dann vor 1000 Jahren noch gegeben. Nein, so alt bin ich nicht. Aber ja, und so habe ich eigentlich der erste Schritt gemacht für in die Sensorikwelt. Also eigentlich habe ich mal eine Kunstmalerin lehren, ganz lang. Und alle haben gesagt, ja, du musst etwas Anständiges lernen. Und ich finde, ja, jetzt Kunst in den Lebensmitteln habe ich gleich. Mit Kaffee, mit Tee, mit Wein, mit eigentlich allem, was fein ist und schmeckt.
Ja. Ja, es ist kreativ und trinken und schmecken. Das könntest du auch von Malen mit. Mit Gewürzfarben, mit reich und schmeckbaren Farben, das wäre immer noch eine Innovation.
Ja, ich habe die Kunst eigentlich in der Latteart dann entdeckt, wirklich so die Müsterli ins Kaffee zu zaubern mit der Milch, das ist etwas wahnsinnig Schönes. Ich mache es jetzt nicht mehr so forciert oder nicht mehr so, trainiere es eigentlich nicht mehr so, weil ich musste die Kaffee und mit Milch auch alles trinken. Und irgendwann, einmal nach dem dritten, vierten, ist dann gleich auch genug Milch und genug Kaffee. Und darum finde ich es, tue ich es nicht mehr so üben. Aber ich habe immer, wenn ich irgendwie Anlass hatte oder für eine Meisterschaft habe trainiert, dann habe ich Leute zusammentrommelt oder es sind Leute zusammentrommelt worden für mich, für dass ich wirklich üben konnte und dass die Sachen dann auch getrunken geworden sind.
Thema Food Wasting, das überlegt man sich gar nicht, oder? Dann musst du es ja trainieren.
Ja, also natürlich, es gibt Sachen, die man trainieren kann, ohne, wo man mit Wasser und Spülmittel kann leeren schäumen kann. So. Aber irgendwann einmal, wenn man dann Milch in die Tasse muss, mit dem Kaffee zusammen, muss man es können üben. Und das ist irgendwie einfach schade, das sind gleich Lebensmittel. Und natürlich, für dass man gut ist, muss man irgendwo ein bisschen verschwenderisch sein in diesem Moment. Also, aber mein Cousin hat dann, als ich eben wirklich in diesen Meisterschaften war, hat seine ganzen Leute zusammentrommelt und alle mussten Irish Coffee trinken zum Beispiel und dann sind die Sachen fort und dann war natürlich das Trainieren für mich auch schöner gewesen, wenn ich auch wusste, dass ich es nicht mehr
vorgeschlossen muss. Logisch. Also ich habe gelitten, ich trinke Kaffee nur schwarz.
Ja, es ist halt etwas ganz anderes mit dem Rahmen oben drauf und das schöne, heiße, starke mit Whisky, Kaffee gemischt unten dran. Es gibt ein anderes Trinkgefühl, als ein Kaffee so. Natürlich, Filterkaffee trinke ich auch nur schwarz, Espresso auch und sonst ein Cappuccino ist halt einfach schon auch schön. Es sind andere Getränke,
die man auch anders kann. Ja, schön, es gelustet mich auch ging, aber ich habe es nicht gern. Aber wir sind schon jetzt im Thema. Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert zusammen. Vielleicht für die zuhören, fangen wir von vorne an. Was macht der Barista? Was ist ein Barista?
Barista ist eigentlich, kommt vom Italienischen, wo eigentlich wie ein Barkeeper hinter der Bar arbeitet und aber einfach das Handwerk vor Kaffeekunst beherrscht. Das ist eigentlich das, was man jetzt als Barista kennt. Also, wie muss man Maschinen bedienen, aber auch die Rezepturen von den verschiedenen Kaffeegetränke. Also wie macht man den besten Espresso, wie macht man guten Filterkaffee. Das ist eigentlich alles das, was man unter den Barista kennt. Und aber auch in den Meisterschaften wichtig ist, dass man, wenn man Barista ist, dann, wo man in diesen Kategorien, es gibt verschiedene Kategorien, teilnimmt, dass man eben einen guten Filterkaffee macht mit dem Rezept. Und aber warum nimmt man so viel Gramm Kaffee, so viel Wasser, was ist eigentlich für eine Aromatik, warum nimmt man Porzellan, Filter oder ein Glasfilter, was sie eigentlich nach Auswirkung. Und so hat man dann in diesen 8 bis 15 Minuten, je nachdem, welche Kategorie, hat man dann Zeit, den Juroren zu erklären, warum macht man das Brührezept? Was ist dann sensorisch der Hintergrund? Das passiert eigentlich in jeder Kategorie.
Also, du erklärst dein Bild?
Ja, also es ist jetzt Coffee and Spirits, der, wo ich dreifache Schweizer Meisterin bin, ist wirklich auch das Zusammenspiel Spirituosen mit Kaffee, dass es dann am Schluss eine Symbiose gibt und nicht einfach nur ein Kaffee Lutz, wo man betrunken wird. Also, nichts gegen das Kaffee Lutz, aber eine Meisterschaft soll es wirklich darum gehen, eine Kreation zu machen, die eben irgendwo noch eine weitere sensorische Komponente rausholt. Also, das ist eigentlich dann so die Quintessenz vom Ganzen. Dazu muss sauber geschaffen werden, dazu muss Bedingungen, also man hat das Rezept in 2 Gläser und beide Kreationen müssen eigentlich genau gleich aussehen. Und dann eben sagen, hey, es schmeckt jetzt nach Schwarzwäldertorte und nach Karamell und nach Schoki und der Juror muss dann eigentlich rausschmecken, ja genau, das hat sie so, oder hat er so gesagt und es schmeckt mal raus. Also,
das ist spannend. Ich bin mir jetzt zum Überlegen, ich selber habe meine ersten Erinnerungen an Kaffee. Als kleines Kind hat man ein halbes Kilo oder ein Kilo Kaffee gekauft im Migros. Dann hat man das gemahlen an dieser grossen Mühle vis-à-vis von den Kassen. Daheim hat man das dann auf dem Küchentisch auf einer Zeitung rausgeleert und hat ein Päckchen Zichorien dazu gelernt und ein Päckchen Aroma und hat mir den Kaffee gestreckt. Ja. Das ist irgendwie, glaube ich, von der Kriegszeit her gekommen. Und heute macht man ein ganzes Bild dazwischen. Wann ist das gekommen, dass man Kaffee als Kunst betrieben hat? Oder hat es das schon gegeben?
In meiner Familie hat es das schon immer gegeben. Also ich kenne Kaffee wirklich so das höchste Gut und aber auch sehr wichtig. Meine Mutter hat die erste Jura-Maschine gekauft und war super stolz gewesen. Und ich als kleines Kind habe schon gemerkt, so, wow, das ist so etwas Gutes sein. Und bei uns war Kaffee immer etwas sehr Wichtiges gewesen, nach dem Essen oder auch beim Zusammenkommen hat man einfach Kaffee getrunken. Also so, das ist mein Bild. Aber Kaffee so als Kunst, ich kann dir jetzt die Zahl gerade nicht sagen, aber 2006 zum Beispiel war eine Weltmeisterschaft in Bern. Kaffee-Weltmeisterschaft. Also schon sehr früh und schon 3 Jahre bevor dass ich Kaffee als Kunst entdeckt habe oder als Barista entdeckt habe. Für mich war Kaffee aber immer wichtig, weil man es in der Gastronomie trinken alle Kaffee. Ich habe selber auch gelernt, Kaffee trinken ohne Zucker. Also so das. Aber gerade so geschichtlich, wenn das eine Kunst ist, wurde, das weiss ich jetzt nicht auswendig.
Das ist auch nicht so wichtig, die Jahrzahl. Ich habe mir einfach so überlegt, ja, das ist ein rechter Schritt vom Zeitungspapier auf den Küchentisch. Ja. Das ist so das Bild, das ich habe. Dann irgendwann, ich kann mich auch erinnern, haben wir auch noch so eine Jura-Kaffeemaschine gehabt. Noch ohne Mülli, wo man dann... Das war ein riesen Gesoll. Ja.
Also meine Grossmutter hat immer auch noch Aroma gekauft und hat, am Abend hat sie so in einem Krug innen Kaffee mit Wasser auf, sie hat dann auf Holz gekocht. Und einfach, bevor sie stau ist, hat sie das auf den Herd gestellt und das war dann nachher zum Nacht parat gewesen und Milch aber auch. Und so hat man dann zum Nacht hat es so Milchkaffee gegeben und durch den Tag hat es eigentlich mehr die Instant-Kaffee-Geschichte gegeben. So.
Inkarom.
Nescafé haben wir. Inkarom ist Zichorien, ist ohne Koffein. Und es war halt teuer gewesen. Es war viel teurer gewesen als jetzt. Den Kaffee hat man sich nicht können leisten denn.
Ja, das war auf jeden Fall ein Thema gewesen,
ja, und es ist auch noch jetzt. Also es ist eigentlich ein Privileg, dass wir Kaffee trinken dürfen. Halt die ganze Ernte findet nicht in Europa statt. Also natürlich irgendwo zu Frittigen im Tropenhaus. Aber bis der Kaffee da ist, ist ein Weg. Und das ist eigentlich ein recht spannender Weg, aber auch ein teurer Weg und ein schwieriger Weg. Also gerade für auch Produzenten ist es... ist es vielleicht eine Sache, bis sie Geld verdienen und bis der Kaffee wirklich gezahlt ist. Oder? Das vergessen wir hier halt einfach, weil es einfach ist, jetzt die Sachen daher zu bringen. Also alle Lebensmittel, die exotisch sind, das finde ich eigentlich okay, aber man muss schon die Wertschätzung zugeben, dass es einfach ein Weg ist, bis man es darf essen und trinken, oder?
Ja, es ist ja nicht ein Apfel, den man vom Baum ablässt und kann ins Maul stossen,
ja,
oder?
Ja.
Ist, ich weiß nicht, ob das alle wissen, wie Kaffee am Anfang aussieht. Oder? Das
ist Kaffee ist eine Pflanze, wo, also Kaffee ist eigentlich der Samen von einer Frucht. Dann sagt man Kaffeekirsche. Die meisten Kirsche sind rot, wenn sie reif sind. Es gibt aber auch gelbe Sorten. Und dort ist schon ein guter Vergleich ist, Kaffee mit Äpfel und Birnen zu vergleichen, für das man eine Ahnung bekommt. Also, man hat Äpfel und Birnen und so hat man Arabica und Robusta. Und jetzt, Arabica ist eher so die fruchtige Komponente, Robusta ist eher etwas Kräftiges, so ein bisschen die hölzigeren Aromen. So. Dann gibt es halt die Untervarietäten, das ist beim Äpfel, hat man ja verschiedene, hat man Gala, was hat man als Granny Smith, Berner Rose, so ein bisschen die, was man dann bei der Arabica auch hat. Man hat verschiedene Varietäten und diese Varietäten geben nachher unterschiedliche Aromen. Also es ist ja nicht mit einem mehligen Apfel, man hat einen süßen Apfel, man hat einen sauren Apfel und das hat man nachher beim Kaffee auch. Und je nachdem, wo das der Boden ist, also das Terroir, gibt es dann nachher die Dings, das noch ein Aroma dazu. Und wenn dann der Kaffee beim Röster ist und der auch noch seine Sachen dazugeben mit dem Rösten, hat man auch dort wieder ein ganz anderes Produkt, weder der Röster, der nebenan vielleicht dunkler röstet oder heller oder so. Ist es Filterkaffee, ist es Espresso, das gibt dann auch noch etwas anderes drin. Darum mega spannend und vielseitig und cool.
Es tut sich überall, fast in jedem Wort tut sich eine neue Welt auf, wo man auch allein könnte, eine Podcast-Folge daraus machen. Es ist bei Lebensmitteln ja sowieso also jetzt beim Kaffee geht es ja ums Fermentieren, wenn ich das richtig sage.
Ja, die Fermentation ist ein kleiner Teil vom Prozess. Also vorher, früher hat man die Bohne ist in dem Kirsche drin. Mhm. Man tut eigentlich meistens die Kirschehaut lösen und dann ist noch so eine Schleimschicht drum und die tut man eigentlich entfernen und das hat man durch die Fermentation geht die Schleimschicht fort.
Ja.
Und das ist gewaschener Kaffee. Dann kann man aber auch mit dieser Schleimschicht trocknen, dann hat man ein bisschen mehr Süße. Das sind Semi-Wurst oder Honey-Processing. Oder man kann den Kaffee auch im Kirsche innen trocknen. Das sind dann Naturals. Der gewaschene Kaffee ist für den Produzenten eigentlich so der Beste, weil dann sieht er, was er gut geerntet hat. Oder? Weil man hat, wie bei jedem Produkt, sind immer zwei Bohnen in diesem Kirsche innen. Und das Ding ist, wenn du siehst im Kirsche nicht, wie die Bohnen aussehen. Und wenn du den Kaffee wischst, dann siehst du, okay, da habe ich eine Fulli und da habe ich eine gute, da habe ich noch einen Insektenbefall und da habe ich irgendwie schon etwas, was nicht stimmt. Und so kann man es besser aussortieren.
Ja.
Semi-Wash geht auch noch so. Beim Natural hat man halt näher irgendwann auch ein Kirsche, wo dann halt eine gute und eine schlechte Bohne drin ist und man sieht es halt dann nicht. Natürlich kann man es in dem, dass die Kirsche gewaschen sind, die faul sind, die schwimmen oben auf, die sind ja leichter und die zwei gute Bohnen drin haben, die fallen drin. Ach, man hat aber gleich ein bisschen mehr Verlust, auch weil eben gleich in einer Kirsche eine gute und eine schlechte kann sein und es schwimmt dann halt gleich oben auf. Aber so sind es verschiedene Faktoren, die dann eben auch noch zum Kaffeegenuss
dazu spielen.
Sensorische Rolle spielen, ja.
Ja, oder wenn man in den Lebensmitteln schaut, ist so, bei den Köchen hat eine Zeit lang das Goldblatt so einen wahnsinnigen Hype gehabt, oder etwas völlig Dekadentes und Übertriebenes, wo null zum Geschmack beiträgt. Jetzt beim Kaffee gibt es ja das Stichwort Zibet-Kaffee. Was sagst du denn?
Ich bin nicht Fan von dem, also auch nicht. Elefanten machen das Gleiche, Säue können das Gleiche machen. Es ist eigentlich bei der Zibetkatze ist so, die fressen Kaffee eigentlich in den Momenten, wenn sie Verdauungsprobleme haben. Also es ist nicht das Grundnahrungsmittel von diesen Katzen. Und dazu finde ich es grundsätzlich schlimm, wenn man jemandem einsperrt, wo man einfach muss Sachen fuhren, die sie eigentlich gar nicht wollen. Also dass so der Lebensraum eingeschränkt ist. Wenn das immer noch so wäre, dass man die Bohnen wirklich zusammenlesen und im Wald und man aus dem irgendetwas macht, mag sein, aber das ist, dort ist wirklich Fantasie und Realität, das passt nicht zusammen. Also es ist, dort wird wirklich Geld verdient und die Katzen werden nicht gut gehalten. Und dort finde ich, es muss nicht ein anderes Lebewesen dazu Schaden nehmen oder missbraucht werden, für das irgendwie Genuss haben kann. Ja. Also, weil es gibt so viele schöne Cafés, die so erlebnisreich sind, dass man nicht auf so etwas zurückgreifen muss. Und dazu ist, durch das, dass die Bohnen durch den Magen gehen vor Katzen, hat die eine andere Fermentation. Und man hat aber absolut vor den Bohnen selber keine Säure und keinen Bitterstoff mehr. Also man hat am Schluss, wenn man den Kaffee röstet, nur Röstaromen. Natürlich haben wir das gerne, weil es halt Karamell ist, nussige Aromen, süße Aromen, aber nicht das, was eigentlich die Bohnen ausmacht. Also von Frucht selber merkt man in diesem Kaffee eigentlich nicht mehr, was schade ist. Oder? Und wenn die Bevölkerung würde lernen, wie dass man einen richtigen Kaffee macht, also wirklich so ein bisschen nach einem Grundrezept arbeiten, dann kann man eben auf so einen Kaffee von Katzen verzichten. Weil es ist eigentlich, ich glaube, es noch gleich noch 80-90% der Bevölkerung, die schlechten Kaffee trinkt. Oder die nicht weiss, wie gut der Kaffee hergestellt wird. Oder
wie es schmeckt, vor allem. Ja. Wir müssen vielleicht das noch dazu sagen, Zibet-Kaffee ist tatsächlich eine Kaffeebohne, die eine Katze isst, dann wieder von sich gibt, nachdem sie den Verdauungstrakt passiert hat. Und aus dem macht man dann einen Kaffee. Einfach für das Thema vor Dekadenz noch abschließen. Es ist natürlich klar, oder? Das hat ein Naturprodukt, das im Wald mal zusammengelesen hat, wird irgendeinmal industrialisiert. Ja. Und dann geht echt die ganze Philosophie, die vielleicht irgendein Bergvolk mal hat und es besonders zelebriert, geht zusammen. Oder? Ja. Das sind wir wieder beim Indianer. Und das finde ich auch nicht ironisch. Es ist echt noch schön, dass Fachleute das auch nicht so wahnsinnig toll finden.
Ja, es ist, also ich verstehe die Schwierigkeit, einen guten Kaffee zu machen, weil wenn du eine Flasche Wein hast, der Winzer hat sich etwas überlegt und hat den Rebschnitt gemacht, jetzt so hat irgendwo den Lack kältert oder selber kältert nach seinem Gusto und so. Und er hat das Rezept und er macht das so und der nebenan macht mit der gleichen Traube etwas ganz anderes. Aber es hat eine Idee dahinter. Und ich als Konsument muss nur die Flasche auftun und hoffentlich im besten Fall habe ich ein gutes Glas, das einschenken und kann es geniessen. Ich habe als Konsument null Aufwand, können ein Produkt so zu geniessen, wie es der Winzer für sich hat vorgestellt haben. Im besten Fall.
Ja.
Aber beim Kaffee ist es halt, ich bekomme den Sack Bohnen im besten Fall. Ja, jetzt ist der noch verschieden geröstet und dann steht schon drauf, der ist jetzt für Espresso und der ist jetzt für Filterkaffee. Und dann ist so, ja, aber ich mache jetzt das am besten, oder? Und da gibt es natürlich tausend Videos, aber es gibt nicht, natürlich vielleicht nehme ich zu viel Bohnen oder vielleicht nehme ich zu wenig, vielleicht habe ich zu kaltes Wasser oder zu heißes Wasser. Am Schluss als Konsument, wenn ich das Getränk trinken, weiss ich gleich nicht genau, muss jetzt das so sein oder muss das nicht so sein. Es ist komplexer, selber das Produkt so zu genießen, dass es eben wirklich schön ist. Oder? Und da werden dann verschiedene Wahrheiten erzählt. Und es ist aber auch eine Geschmackssache. Oder?
Ja.
Was es dann schwierig macht, dass man kann sagen, ja, was ist jetzt eigentlich guter Kaffee? Es ist eben dann gleich noch ein bisschen unterschiedlicher. Oder?
Aber man kann sagen, es ist jetzt eigentlich egal, ob man über Wein, Bier, Fleisch, Gemüse oder Kaffee reden. Es braucht ein Wissen, für das ich entsprechend geniessen und differenzieren kann. Kannst du das?
Ja, es ist wirklich so ein bisschen eine Wertschätzung und eine Achtsamkeit für sich dem Produkt zu nähern und zu sagen, ja, was muss ich jetzt genau beachten? Was ist jetzt wichtig? Oder vielleicht nicht 10 Espresso morgen dafür 1 und das ist aber dann sehr gut. Oder 2 und sonst wegen der Maschine ist dann vom Ding her, von Elektrizität her, haben wir dann dort wieder ein Problem. Aber wenn ich Zeit habe, dann kann ich es geniessen und dann kann ich mir auch die Zeit nehmen und sagen, was spüre ich denn jetzt? Was dünkt mir jetzt fein am Wein? Was dünkt mir jetzt fein am Kaffee? warum muss ich unbedingt Milch drin haben? Oder tue ich einfach so viel Milch drin, weil ich es eigentlich sonst gar nicht trinken kann? Und ja, wenn ich jetzt mal keinen Zucker drin tue, wie schmeckt es denn? Oder brauche ich den Zucker, weil ich eigentlich das Kaffee gar nicht gerne habe, aber ich muss es trinken, weil es trinken es ja eigentlich alle. Und wenn man dann die Zeit hat und man sich die Gedanken machen kann, dann ist es plötzlich auch etwas Schönes. Und man tut sich eben dann auch selber etwas Gutes, weil man diesen Moment hat genossen, für das zu erleben. Oder?
Das Bewusstsein.
Ja. Es macht fröhlicher, wenn man alles, was man zu sich nimmt, eigentlich fein ist.
Ja. Ja. So. Wenn immer nach dem ersten Schluck oder dem ersten Bissen das einfach einem zum Maus kommt, dann ist es perfekt.
Ja.
Das ist die Lust am Leben, ist die Lust am sich zu ernähren natürlich. Ich bin ein extremer Lustmensch, was das anbelangt. Jetzt, ich werde noch ein bisschen, du hast so viele Facetten in deinem Leben, es sprengt absolut den Rahmen von einer Podcast-Folge. Aber wenn man sich auf der Webseite von dir geht, umschauen, das ist Sandra Daniela Stucki.
SandraDaniela.ch.
Genau. Und geht dort reinschauen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Dann finde ich dort, ich habe das auf meinem Blatt mit einem Herzchen gekreist, Ecuador. Und man sieht auch viele Fotos, willst du etwas über das, glaube ich, Herzensprojekt sagen?
Ecuador ist jetzt wirklich, also ich glaube, seit 2014 bin ich alle Jahre gewesen, ausser jetzt im 20. habe ich nicht können gehen, wegen Corona. Es ist, ich bin, nachdem dass ich die Berufsprüfung abgeschlossen habe als Bereichsleiter Restauration, habe ich für mich eine Auszeit wollen, auch mal, eben, mal wollen gehen reisen. Ich habe vorher mir nie eigentlich Gedanken gemacht, für zu reisen, und ich wollte aber unbedingt in einen Kaffee-Ursprung, weil halt wirklich durch die Meisterschaften ist Kaffee wirklich, das ist das Hobby gewesen. Ich habe mich wirklich noch nie für etwas so begeistern wie für Kaffee. Und ich bin dann das erste Mal habe ich zur Verena Blaser und Henry Geibor, das sind auch sehr spannende Menschen, also sie haben lange bei Médecins Sans Frontières gearbeitet und sind aber dann zurück auf Ecuador, weil Ari ist Ecuadorianer. Sie hatte dort 16 Jahre Praxis und durch neue Bestimmungen, also medizinische Bestimmungen plus auch, weil sie irgendwann auch nicht mehr haben mögen, haben sie Land gekauft und haben Kaffee angepflanzt. Und ein guter Freund von mir, der Roger Wittwer, von Langnaufer Kaffeeschmitten, hat von innen eigentlich von Anfang an Kaffee gekauft. Und so ist der Kontakt entstanden. Und so konnte ich wirklich ein halbes Jahr auf die Kaffeefarm auf Ecuador. Und ich wollte eigentlich nur so 2-3 Monate gehen und bis ein halbes Jahr geblieben, weil es wirklich so schön war. Ich habe das erste Mal die Pflanzen gesehen oder auch gesehen, wie sie blühen oder bei dieser Ernte dabei sein können. Und es war wirklich ein irrsinniges Erlebnis gewesen. Und für mich die Leidenschaft eigentlich noch grösser geworden. Und jetzt sind wir wirklich alle Jahre, bin ich dort meine Ferien verbringen und habe irgendwie etwas mithelfen. Also so entweder bin ich weggestanden oder habe einfach Kaffee ausgelesen und habe aber auch gemerkt, was es für ein Krampf ist. Also ich meine, die Frauen sind nicht, ja mal zum Teil schon grösser, aber so 1,60, 1,65 gross und leisten eine riesen Bütze. Also das ist, ich bin auch mal mitgeholfen, Kirsche lesen und ich einfach nicht nachmachen, weil ich wirklich zu langsam war und anstatt dass ich dort gesagt habe, ja, ich mache jetzt das Alltag auch. Und sie dann für mich irgendwie einen Verlust hatte, bin ich dann Kaffee aussortieren im Trocknungsraum. Aber das ist krass, dass die Schnelligkeit und aber auch die körperliche Anstrengung und die Säcke werden nachher, natürlich haben sie auch Männer, die helfen, aber die tun natürlich ihre Säcke auch selber das umfärgen. Und ich habe absolut nicht die Muskelkraft gehabt, das zu bewerkstelligen. Und ich bin dann so mit meinen 20 Libras gekommen und alle haben mich ausgelacht und so gefunden, ja, ist jetzt Sandra ihr Säckchen. Und das ist wirklich eine Kunst, die richtigen, also man muss ja dann auch warten, bis die Kirsche reif sind. Und an einem Ast sind nicht alle zur gleichen Zeit reif. Und das ist dann schon noch so mit einem Fingerspitzengefühl. Und das hat mich eigentlich auch sehr fasziniert und darum bin ich eigentlich auch immer gerne gegangen. Und das letztes Jahr, halt, dadurch, dass ich nicht gehen konnte, ist für mich auch eine kleine Welt zusammengefallen. Weil es Freunde sind, weil es auch ein Familie ist, weil es ein Heimat ist. Ort, ein das. Und durch das haben wir dann eigentlich auch können, so ein Crowdfunding organisieren. Also ich hatte ja 6 Tonnen Kaffee eingekauft und gleich wollte rösten. Und alle haben dann gefunden, nein, du nicht. Das kannst du nicht. Und ich habe gefunden, ja, aber es muss doch irgendetwas passieren. Und dann haben sie alle gefunden, ja komm, wir machen das Crowdfunding. Und das Crowdfunding war sehr erfolgreich. Wunderbar, also sehr viele Menschen, die uns unterstützt haben. Und auch, ja, es ist eigentlich wirklich sehr grosser Betrag gekommen, den wir auch schon in der Verena geben konnten. Und durch das ist jetzt so Stück für Stück hat sich dann herauskristallisiert, dass ich selber rösten und dass sie vor allem Finca Maputo rösten. Also eigentlich so ein bisschen das, was mich seit Jahren eigentlich fasziniert und von einer Finca, die mich sehr fasziniert, kann ich jetzt eigentlich, sobald es da ist, kann ich das verkaufen. Also rösten und jetzt endlich mal nach Jahren diesen Leuten sagen, hier, das ist jetzt von dieser Finca, die ich so gerne und mich so fasziniert
bin. Und immer bist.
Ja. Ja. Und natürlich gibt es auch andere gute Kaffee von anderen Produzenten, aber für mich ist es einfach so ein Herzensding. Es ist wirklich wichtig.
Das sieht man dir auch an. Also. Es strahlt über all 4 Backen, wie es so schön sagt. Mit anderen Worten, du bist dran, ein Pudeli zu gründen.
Ja, wir sind jetzt gerade eine Firma gründen und ich werde Rösterin. Also es ist, ich habe Blaserkaffee ein bisschen lernen rösten von Barbara Held, die auch sehr ein wichtiger Mensch ist in meinem Leben, wo mir sehr auch während der Meisterschaften eigentlich ins Spiel gestanden ist. Und oder mich unterstützt hat, einfach wirklich eine Mentorin. Und von ihr habe ich gelernt rösten und habe das aber immer mega gerne gemacht. Das ist so, ich bin sonst eigentlich sehr ein ungeduldiger Mensch. Ich kann nicht stundenlang am gleichen Ort sein, aber wenn ich um den Kaffee herum bin und an dieser Röstmaschine stehe, passiert gleich irgendwo etwas. Und wenn man dem ein bisschen Zeit geben und zuschauen kann, gibt es etwas sehr Schönes. Und das ist eigentlich das, was ich, nachdem ich über Blaserkaffee gegangen bin, für eine Teelehre zu kennen, das hat mir immer gefehlt. Das ist wirklich so ein bisschen das Rösten. Und durch das, dass wir das Crowdfunding gemacht haben und ich die Zeit hatte, für solche Sachen zu studieren, habe ich gemerkt, wir kaufen auch Kaffee. Und ich röste ihn dann. Also das wird jetzt dann gut. Ja.
Ich bin hemmend gespannt auf das Projekt. Vielleicht können wir sogar mal eine Folge machen, wenn dein Pudeli steht. Und über das berichten. Es ist spannend, sehr spannend, dir zuzuhören. Ich kann nur unseren Hörern sagen, geht auf die Homepage schauen. sandradaniela.ch. Habe ich es richtig gesehen? Ja.
Also es ist so ein Blog, wo viel Fanschüssel und gewisse Sachen, die mich auch gerade bewegen, die draufgeschrieben sind.
Genau. Ein Blog über eine faszinierende Persönlichkeit.
Danke.
Und zwar jemand, der mit Kaffee macht, mit Wein macht mittlerweile, mit Tee. Es gibt noch so viel Spannendes zu erfahren. Was mich noch so ein bisschen Wunder nimmt, ich habe dich lernen kennen, in Langnau, im tiefsten Emmental, im Café Elite, dann zumal wahrscheinlich, haben wir uns dort getroffen. Und dann gibt es noch die Zwischenstation Bern, wo du heute wohnst, und Ecuador. Weißt du, was der Zünder war, der dich aus Langnau, und ich weiss, die aus Langnau geboren sind, die haben es schwer, dort rauszukommen.
Ja, also es ist glaube ich so ein Grund, warum dass ich nicht auswandere. Ich bin immer noch gerne Langnauerin, wobei ich bin ja in Gol aufgewachsen. Alle Langnauer werden sagen,
das noch ist nicht
das Gleiche, noch weiter hingehen und so. Aber ich habe auch gelernt, dass man eben an einem anderen Ort wohnen kann, auch wenn man irgendwo daheim nicht bei sich hat. Aber Ecuador ist ein sehr grosser Heimatort für mich. Und ich bin gerne dort und ich habe dort, fühle mich dort daheim. Und ich gehe gerne aber in mein Elternhaus zurück, weil ich dort auch sehr daheim bin. Und ja, wenn ich dort zu Launau bin, dann gehe ich unbedingt ins Elite, wo jetzt Captain Holger heisst, weil es halt wirklich so ein schöner Ort ist. Und Bern ist, mein Grossvater ist im Mattenquartier aufgewachsen, also habe ich hier auch ein bisschen Wurzeln. Schon. Es ist schon ein bisschen, ja, ich könnte, glaube ich, überall leben und gleich ist es so ein bisschen die Orte, die drei Orte, das ist schon sehr wichtig, ja. So für mich. Und jetzt aber in, eben jetzt haben wir dieses Jahr einen Weinberg können übernehmen und der ist in Buchberg, Schaffhausen, also dort so Zürich-Gebiet. Das, ja, ein bisschen überall.
Das heisst, du ziehst schnell Richtung Zürich?
Ja, noch gar nicht. Nee. Ich hänge dann schon noch fest an Bern, für das ich jetzt gerade würde zügeln. Aber ja, irgendwie könnte es mal sein. So.
Man sagt ja auf der philosophischen Seite, sagen, ja, auf drei Beinen steht man in jedem Gelände stabil. Jetzt hat Schlangnau, Ecuador und Bern gehabt. Jetzt kommt dann noch das Zürich-Biet dazu.
Das du brauchst
ja schon Beine, wo kannst, wie beim Camping-Tischli, weißt du, wo du einstellen in der Länge.
Ja, es ist, also Langnau wohne ich ja nicht mehr. Also es ist natürlich, ich habe Freunde und ich habe Familie in dieser Region, die mir sehr wichtig sind. Darum ist Bern eigentlich noch so ein guter Wohnort. Man hat ein bisschen näher, wenn ich dann auf Zürich müsste. Und, also am Abend wieder auf Zürich müsste. Es ist, glaube ich, von dem her schon noch schön, hier in Bern zu wohnen. Und mittlerweile habe ich aber auch in Bern Freunde, die sehr wichtig sind. Und darum möchte ich es nicht... noch nicht gerade verlassen. Und gleichzeitig habe ich schon in der Teufelregion auch schon Freunde oder Leute, die mir auch so ins Herz gewachsen sind. Und dazu mein Partner, der dort ist. Und Ecuador kann ich ja auch nicht alltag sein. Also es ist, aber wichtig ist, dass ich die Leute im Herzen habe. Also es ist, und ich bin in Kontakt mit denen. Also auch dass wir uns in diesem Sommer nicht, oder letzten Sommer nicht gesehen haben, Verena, Ari und ich, ich bin doch verbunden mit diesen Leuten. Also es ist mit WhatsApp, mit E-Mail, telefonieren und ich spüre, sie sind gleich da. Und sie sind mit Ratschlägen und mit Feedbacks immer um mich herum. Also wenn ich etwas habe, dann schreibe ich das an Verena und sie sagt, ja, los, mach. Oder hey, nein, das ist jetzt nicht dein Plan, sie komm wieder auf deinen Plan zurück. Und das macht sie auch, wenn ich nicht... neben ihrer Stand. Das ist von dem her schon schön.
Sehr, sehr wertvoll, solche Leute. Zum letzten Punkt, den ich noch unbedingt beleuchten will. Ich habe ja die Folge nenne ich Kaffee schwarzes Gold oder Drogen. Du hast jetzt wahnsinnig viel Schönes erzählt über das schwarze Gold, über den Kaffee. Die sagen, es ist ein Schluck flüssiger Himmel. Ich gehöre auch eher zu denen. Aber da ich ernährungstechnisch auch noch ein bisschen durfte Ausbildungen geniessen, weiss ich auch, dass Kaffee auch andere Seiten hat. Wie schaust du das an?
Ja, sicher. Also, es ist ein Produkt, wo Stoffe drin hat, die wirken. Also, es ist schon nur Koffein. Und gleich finde ich auch, eben, wenn man dort weniger ist mehr. Also, wenn ich wirklich drei gute Kaffee habe, sei es jetzt Filter oder Espresso oder Cappuccino, wenn ich dort drauf schaue, was ich mache, dann ist es nicht so schlimm. Wenn ich aber 20 Kaffee trinke und die sind nicht gut zubereitet oder nicht gut geröstet oder auch schon nur der Anbau oder nicht reif geerntet, dann habe ich natürlich irgendwo auch mehr Schadstoff. Oder ich glaube, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die mitzählen, dass es für meine Meinung, dass es, ob es gut ist oder schlecht. Aber ich bin nicht Arzt und ich habe keine Studie geschrieben. Ich kann es so nicht sagen, es stimmt alles zusammen nicht. Es hat sicher alles seine Richtigkeit. Aber ich glaube auch, wenn ich 3 Kaffee am Tag trinke und die sind super gut, ist es weniger schädlich, als wenn ich 10 Kaffee trinke und die sind alle gerade schlecht. Oder ich finde auch, Kaffee sollte nicht ein Prestige sein oder der Kaffeebecher sollte nicht irgendwie ein Accessoire sein unterwegs, nur weil ich cool bin. Also das ist ein Lebensmittel, das man geniessen soll und das man wertschätzen soll in dem, was es ist. Aber Und natürlich kann ich darauf reagieren oder nicht, aber ich merke auch, für mich gibt es manchmal Momente, wo ich Kaffee oder wo ich ein Produkt trinke und merke, oh, heute fühlt es sich nicht gut an. Also es ist manchmal auch, wenn ich den Hocker aufspringe ganz fest, dann habe ich dann auch gemerkt, oh, entweder muss ich es nochmal machen und noch mehr trainieren oder ich lasse es gescheiter sein. Oder es sind verschiedene Faktoren im Leben, die mithelfen, ob man das Produkt gut oder schlecht oder gesund oder ungesund kann finden.
Oder Moment.
Ja, also ich habe selber meine beste gesundheitliche Erfahrung mit Kaffee ist, dass ich selber eigentlich auch eine Zeit hatte, wo ich eine Krankheit hatte und die Ärzte immer haben gefunden, und jetzt höre ich dann mal auf, Kaffee trinken, und ich habe so gefunden, ich mache nicht alles. Aber ich höre sicher nicht mehr Kaffee auf. Und sie haben es verstanden und sie haben mich verstanden. Und es hat mir jetzt nicht mehr geschadet. Also aha. Ich bin immer noch da und ich bin gesungen und es ist alles gut. Ja. Und ich habe in dieser Zeit gefunden, nein, ich trinke weiterhin Kaffee. Aber ja, es hat mir nicht geschadet. Das sind ein bisschen diese Sachen.
Ja, es ist ein Stück von deiner Seele.
Ja,
das strahlt einfach aus dir raus.
Ja, ich glaube, mit mir über das reden, dass jetzt das Schlimmste auf der Welt ist und das sollte man nicht und aufhören, das kann man nicht mehr. Das, für mich ist es wirklich etwas Gutes. Aber natürlich, ich verstehe Menschen, die sagen, oh, ab 40 habe ich nicht mehr Kaffee trinken können, weil ich habe in der Nacht nicht mehr geschlafen. Aber vielleicht hat das auch andere Faktoren. Es ist ja nicht einfach immer nur etwas, wo es einen Auslöser gibt. Ja. Es sind immer viele Sachen.
Und Kombination, ja. Häufig.
Ich hoffe, ich kann mit 40 noch Kaffee trinken und am Abend noch schlafen.
Also ich bin 47 und ich habe meine 10 bis 12 Espresso am Tag. Aber wenn ich das zusammenfassen kann, ist bewusst genießen und bewusst etwas Gutes genießen. Dann ist es etwas, was einem gut tut.
Ja, und ich glaube, es darf aber auch sein, dass es Menschen gibt, die es nicht vertragen oder die Koffein nicht verleiden und so. Und das ist ja auch gut. Also es müssen ja nicht alle gerne Kaffee haben. Also es ist auch schön, wenn nicht alle Alkohol trinken oder wenn nicht alle gerne Wein haben. Es soll ja einfach unterschiedlich sein. Also genau. So funktioniert ja jeder Organismus, funktioniert anders und man andere Sachen mehr leiden weder dieses. Und darum darf es sein. Also, aber gesund ist es auf alle Fälle.
Das lassen wir doch so stehen. In jedem Berufsbild gibt es Witze. Gibt es auch Kaffeewitze?
Das gibt es sicher. Ich bin zu wenig der Witzeerzähler. Und ich vergesse es eigentlich auch immer wieder ganz schnell. Das wüsste jetzt mein Bruder. Das ist so ein Komiker in der Familie. Aber ich könnte dir jetzt gut kennen sagen. So.
Wenn es einen gibt, nimmst du ihn auf, dann schickst du ihn.
Ich schicke dir nicht, ist gut. Ich schreibe ihn auf, sonst vergisst ihn sicher wieder.
Sehr gut. Wir sind schon wieder weit über das Ziel ausgeschossen. Sehr, sehr spannend gewesen. Ja. Auch wenn Krähen im Hintergrund für Geräuschkulissen gesorgt haben. Da aus der Natur über ein Naturprodukt zu reden, könnte passender nicht sein.
Sehr schön, ja, danke.
Sandra Stucki, Podcast «Hä?». Bewerten bitte, schreibt einen Kommentar rein, abonniert den Podcast abonnieren und wenn es euch gefällt, empfehlt ihn weiter. Merci vielmals.
Danke, schön gewesen.
Podcast Bad Cat Cousine.